Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Morgenkinder wird's was geben, das ist ein Lied der Vorfreude und die meisten Menschen freuen sich ja tatsächlich auf Familie und Geschenke, obwohl dieses Jahr alles schwierig ist und dreimal überdacht werden will. Zum Schenken gehört ja eh die Enttäuschung, genau wie der Umtausch. Und dieses Jahr war schon das Einkaufen ein Problem, das große Weihnachtsrennen in der Innenstadt, es fiel aus. Außer in Buchhandlungen in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die sind geöffnet und gleich eine Station einer Kultur-Heute-Ausgabe voller Geschenke. Die Heiligen Drei Könige, die kommen natürlich auch vor, die archetypischen Schenkenden. Allerdings sind sie heute Thema, weil es sie nicht gibt in Ulm. Nach einer Debatte, ob dieser schwarze König im Ulmer Münster noch gezeigt werden sollte. Zum Schluss dann ein Gespräch übers Schenken mit der Journalistin und Autorin Susanne Kippenberger. Die betont kulturhistorisch die soziale Bedeutung des Schenkens. Berlin macht auf, und zwar die Buchhandlung. In anderen Ländern kann man derzeit Bücher allenfalls abholen oder liefern lassen vom Buchladen an der Ecke. In Berlin darf gestöbert werden und es wird gestöbert. Claudia van Laak über Berliner Freiheit.
Bereits im Frühjahr scherte das rot-rot-grün regierte Berlin aus dem Reigen der Bundesländer aus. Während alle anderen ihre Buchhandlungen schlossen, blieben die in der Hauptstadt geöffnet. Jetzt, im zweiten Lockdown, haben sich Brandenburg und Sachsen-Anhalt der Berliner Linie angeschlossen. Das Argument: Buchhandlungen sind geistige Tankstellen und deshalb genauso wichtig wie Benzin fürs Auto. Es ist die größte Buchhandlung Deutschlands, 250.000 Titel auf 5 Etagen, eine riesige CD- und Vinylabteilung, der English Bookshop im Erdgeschoss, im Untergeschoss ein Café, das Kulturkaufhaus Dussmann in der Friedrichstraße. Thomas Burger ist hier Chef von 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wir entführen einfach die Menschen ein bisschen aus dem schwierigen Alltag. Und diese Funktion hat aus unserer Sicht richtigerweise auch der Berliner Senat und jetzt ja auch zwei andere Bundesländer so erkannt. Ob wir uns jetzt mit dem Begriff der geistigen Tankstelle unbedingt gleichsetzen würden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Funktion ist wichtig und wir merken einfach auch am Interesse der Kunden, dass das Bedürfnis stark da ist.
400 Kundinnen und Kunden dürfen gleichzeitig das Kulturkaufhaus betreten. Natürlich stehen Desinfektionsspender an Eingängen, Kassen und Aufzügen. Natürlich gelten eine Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Wir halten alle Hygieneregeln ein, so verspricht es Thomas Burger.
Wir haben das Schlangenmanagement an der Kasse noch mal so verändert, dass die Kunden dort auch, wenn sich eine Schlange bildet, wirklich den Abstand einhalten können. Und insofern haben wir bei uns sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter sehr sicheres Umfeld geschaffen.
Die Realität sieht allerdings etwas anders aus, zumindest im Erdgeschoss. Gedränge am Thementisch Babylon Berlin mit den Büchern von Volker Kutscher. Die Pfeiler am Boden, die ein Einbahnstraßensystem andeuten, werden von den meisten ignoriert. Abstand halten ist schwierig bis unmöglich. Einige drehen sich auf dem Absatz um und verzichten auf das Stöbern.
Also entweder es ist eine nationale Notlage gegeben, dann muss man alles zumachen und dann müssen natürlich auch die Buchhandlungen zu.
Ich finde das super. Geistige Nahrung ist immer ganz wichtig.
Buchhandlungen sind wichtiger als manche andere Läden, weil wie Grundnahrungsmittel für den Kopf.
Ich gebe es zu, ich bin gerade hier und kaufe gerade Bücher, aber ich finde es eigentlich nicht richtig.
Diesen inneren Widerspruch spürt auch Evelyn Hahnemann, Chefin der Buchhandlung Teer. Es war die erste Berliner Buchhandlung, die 1945 von den Alliierten eine Erlaubnis zur Neueröffnung erhielt. Für ihren kleinen, liebevoll geführten Laden in Berlin-Friedenau hat Hahnemann vor einigen Jahren den Deutschen Buchhandlungspreis erhalten. Jetzt, mitten in der Pandemie, würde sie eigentlich lieber schließen. Die Entscheidung des Senates findet sie falsch.
Wir persönlich haben uns wirklich total geärgert darüber. Wir waren sicher, dass jetzt, wo der Krankenstand so hoch ist, wo die Leute sterben, die Kliniken voll sind, die Zahlen so viel höher sind als beim ersten Mal, waren wir sicher, dass wir geschlossen bekommen. Also ich meine, wir sind keine Apotheken und keine Lebensmittel. Und ich bin die Letzte, die sagt, Bücher sind nicht wichtig, aber wir sind nicht überlebenswichtig.
Elvira Hahnemann hat sich für einen Kompromiss entschieden. Einschließlich Heiligabend bleibt ihre Buchhandlung geöffnet. Danach bis mindestens 10. Januar geschlossen.
Also ich denke halt, wenn alle das machen würden oder sehr viele mehr, dann hätten wir das schon viel besser im Griff. Und ja, von daher denke ich, dass es nicht so gut ist, wenn so viele Extrawürste gebraten werden.
Vor dem Laden bildet sich eine Schlange geduldig Wartender. Nur eine Person darf die Buchhandlung betreten. Bitte bitte nicht so lange stöbern, sondern nur bestellen oder abholen, bittet Evelyn Hahnemann ihre Kunden, die meisten kennt sie persönlich. Dass durch diese Regeln ihr Umsatz sinkt, stört die Buchhändlerin nicht.
Alle Buchhandlungen, mit denen ich bisher gesprochen habe, und das sind relativ viele, haben dieses Jahr einen Umsatzzuwachs bekommen. Wir sind nicht die Branche, die leidet, wirklich überhaupt nicht. Also mal 2-3 Wochen zumachen hätten, glaube ich, meiner Meinung nach alle gut vertragen können. Einfach auch aus Solidarität mit den anderen. Ich meine, wenn ich an die Kinos und es leiden so viele und unsere Branche ist eigentlich eine, der es gut geht.
Statt gemütlicher Lesungen in der Adventszeit bei Glühwein und Plätzchen, bei denen Evelyn Hahnemann normalerweise ihre Lieblingsneuerscheinungen empfiehlt, hat die Buchhändlerin diesmal ein Video gedreht und bei Facebook veröffentlicht. Überzeugt von dieser digitalen Kommunikation ist sie allerdings nicht. Hahnemann sehnt die Autorenlesungen herbei, bei denen sich die Nachbarschaft in ihrem kleinen Laden drängelt und die Luft meist zum Schneiden ist. Ihre Wunschautorin, die Nobelpreisträgerin Hertha Müller, die ebenfalls in Berlin, Friedenau, lebt und schreibt.
Da würde ich mich schon freuen, ja. Ich schätze sie sehr, ja.
Derzeit gibt's aber keine AutorInnenlesungen im immerhin geöffneten Buchhandel in Berlin. Im Ulmer Münster muss in diesem Jahr die Krippe sogar ohne die Heiligen Drei Könige auskommen. Deren Gebeine sollen ja im 13. Jahrhundert von Mailand nach Köln gekommen sein, also wären sie mutmaßlich an Ulm mindestens vorbeigereist. Und zu dieser Zeit, da waren alle drei noch weiß. Erst im 14. Jahrhundert hat man angefangen, einen von ihnen schwarz darzustellen, um den weltumfassenden Anspruch der christlichen Kirche und die bekehrende Kraft ihres Glaubens zu symbolisieren. Heute kommt Rassismusverdacht auf, jedenfalls wenn der schwarze König so dargestellt wird wie in den Krippenfiguren des Ulmer Münsters. Schon im Oktober diskutierte der Gemeinderat den Fall und entschied, in diesem Jahr auf die Weisen aus dem Morgenland zu verzichten. Und wohl nicht nur in diesem Jahr. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Könige, die in den 20er Jahren entstanden sind, je in die Kirche zurückkehren. Christian Gampert über drei fehlende Könige.
Die Ulmer Heiligen Drei Könige bringen zwar auch Gold, Weihrauch und Myrrhe, aber der mittlere von ihnen, der schwarze König, sieht merkwürdig aus. Während die beiden anderen Gestalten mit wallenden Bärten, mit Krone und Hut mittelalterlichen Herrschergestalten nachempfunden sind, ist der schwarze König mit wulstigen roten Lippen, einem kaum konturierten Gesicht, einem Federbusch, riesigen goldenen Ohrringen und einer Art Ring, ähnlich einer Fußfessel, an seinen Säbelbeinen versehen. Schon seit langem gab es in der Ulmer Münstergemeinde Diskussionen um diese Darstellung des Künstlers Martin Scheible. Auch im Zuge der Black Lives Matter-Proteste habe man sich entschlossen, vorläufig auf die drei Könige zu verzichten, sagt der Ulmer Dekan Ernst Wilhelm Gohl.
Ich denke, Martin Scheible hat es nicht böse gemeint, nur heute im Jahr 2020 ist klar, so wollen wir als Kirche keinen schwarzen König mehr darstellen.
Nun muss man wissen, dass das gesamte Krippenensemble in den 1920er Jahren von dem Ulmer Künstler Martin Scheible geschnitzt wurde, und zwar für einen befreundeten Privatmann, den Ulmer Kaufmann Julius Mössner. Die Krippe war nie für eine öffentliche zur Schaustellung vorgesehen. Sie musste im Zweiten Weltkrieg aus den Trümmern eines Hauses am Münsterplatz erst geborgen werden und wurde von Mössners Erben Anfang der 1990er Jahre an die Münstergemeinde übergeben, wo sie im Advent 1992 erstmals aufgebaut wurde.
Also die Familie Mössner, die hat von der Familientradition einfach keine Verwendung mehr dafür gehabt. Und dann hat der Kirchengemeinderat beschlossen, ja, wir nehmen dieses Geschenk dankbar an und stellen die Krippe immer am ersten Advent dann aus.
Der Künstler Martin Scheible war kein Rassist, sagt Münsterpfarrer Ernst Wilhelm Gohl. Scheible fertigte auch andere Kunstwerke für den sakralen Gebrauch und war später Kunstbeauftragter der Evangelischen Landeskirche. Sein Krippenensemble aus den 1920er Jahren ist zeitgebunden. Scheible verstand sich als Expressionist und wollte die Figuren durchaus emotional gestalten. Dabei griff er auf damals gängige Klischees zurück. Und es gab da in Deutschland offenbar wenig Kontakt zu schwarzen Menschen. Auch andere Expressionisten wie Dix und Gross trieben ihre Figuren in den 1920er Jahren in eine grimassenhafte Karikatur, und zwar in sozialkritischer Absicht. Von Ernst Ludwig Kirchner gibt es aus dem Jahr 1911 ein Bild namens Negertanz, das man heute sicher anders benennen und vielleicht auch malen würde. Die böswillige, abwertende Darstellung vor allem von Juden war gerade in der religiösen Kunst seit dem späten Mittelalter weit verbreitet. Ergo, man kann Martin Scheibles Schwarzen König durchaus als rassistische Karikatur verstehen. Man kann ihn aber auch verstehen als Ausdruck der Hilflosigkeit vor dem unbekannten Fremden, das mit seltsamsten Mitteln dargestellt, exotisiert und leider auch lächerlich gemacht wird. Der Schwarze König aus Ulm hat allerdings eine lokale Besonderheit, die viele Einheimische bisher für ihn einnahmen. Er trägt eine schwäbische Brezel in der Hand. Damit ist eine spezielle Legende verbunden, erzählt der Münsterpfarrer.
Die drei Könige waren ursprünglich weiß und sie kamen in Ulm vorbei, aus irgendwelchen Gründen, da duftet so gut. Dann haben sie nachgeschaut, kamen in eine Bäckerei und sehen, wie das schwäbische Nationalgebäck die Brezel macht. Und dann kommen die drei auf die Idee, sagen, wir sind nach Jerusalem unterwegs, wir nehmen dem Jesus, bringen wir so eine Brezel mit. Der Weg ist weit von Ulm nach Bethlehem und unterwegs kriegen sie Hunger und dann essen sie die Brezel auf. Also im Stall vor Jesus knien, ärgert sich einer schwarz, weil er denkt, das wäre doch jetzt der richtige Moment gewesen, dass man Jesus die Brezel übergibt. Und Jesus schaut ihn dann aber gnädig an. Und der Schwarze berührt dann Jesus und dann werden seine Handflächen weiß.
Auch die Legende hat also einen unangenehmen rassistischen Unterton, sagt der Pfarrer. Die Frage ist, wie geht man heute mit diesen Krippenfiguren um? Ernst Wilhelm Gohl, der Dekan der Ulmer Münstergemeinde, sieht einen grundsätzlichen Unterschied zwischen einer Präsentation der Figuren im Museum und einer Aufstellung im liturgischen Kontext in der Kirche.
Wir haben nur gesagt, in einer Kirche, in der eine Krippe einfach eine andere Funktion hat als in einem Museum, wollen wir diesen Schwarzen König nicht mehr ausstellen.
Der Tübinger Kirchengeschichtler Volker Leppin schreibt dazu, die Darstellung von Krippenfiguren müsse sich am Evangelium messen lassen. Nach heutigem Verständnis ist der Ulmer König da eher nicht geeignet. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir die Könige demnächst im Ulmer Museum, als historische Artefakte kunstwissenschaftlich erklärt.
Keine Könige im Ulmer Münster. Die Figur eines zu bekehrenden oder sogar zu zivilisierenden Exoten, die soll nicht unkommentiert bleiben. Die drei Könige sind die ersten, die nach der Legende dem Jesuskind etwas schenken und es damit ehren. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das sind nach heutigen Gepflogenheiten sicher nur teilweise geeignete Geschenke, aber nach antikem Verständnis sind sie kostbare, heilsam wirkende Stoffe. Wer das schenkt, der meint es gut mit den Beschenkten und er kann auch nicht viel falsch machen. Ganz anders sieht die Sache außerhalb der Verehrung von Gottessöhnen aus. Da ist Schenken immer mit Risiken verbunden und mit Stress. Susanne Kippenberger ist Redakteurin beim Tagesspiegel und Autorin des Buchs »Die Kunst der Großzügigkeit – Geschichten einer leidenschaftlichen Schenkerin«. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum Schenken eigentlich so schwierig ist.
Es geht ja immer um Beziehungen beim Schenken und darum, Beziehungen zu stärken oder überhaupt erst zu schaffen. Und wenn man daneben liegt, kann man die halt auch zerstören. Es geht um die Bindung zwischen zwei Menschen. Das ist es, was das Schenken so toll macht, aber eben auch riskant, wenn man daneben liegt.
Bei Ihnen lese ich, jedenfalls am Anfang des Buches, dass Sie es eigentlich immer genau richtig machen. Sie sammeln nämlich im Jahresverlauf, Sie nehmen immer mal was mit, das macht Spaß, Sie hamstern sozusagen Geschenke. Denn, so heißt es bei Ihnen, Schenken ist Einkaufen mit gutem Gewissen. Machen Sie das wirklich so vorbildlich?
Ich mache es tatsächlich gerne schon viel früher, wenn ich was sehe, wo ich denke, oh, das würde dem und dem gefallen. Und sowieso mache ich es gerne auf Reisen, das war in diesem Jahr ja ein bisschen schwierig, weil man da erstens mehr Zeit und Muße hat, aber zum anderen auch, weil man Sachen findet, die es zu Hause halt möglicherweise nicht gibt. Aber es ist nicht so, dass ich so vorbildlich bin, dass ich schon, weiß ich nicht, am 15. Dezember alles fertig habe. Also heute ist der 23. und auf meiner Tafel im Wohnzimmer häufen sich noch die Geschenkpapiere und die Anhänger und Tesafilme und alles, was dazugehört. Und ich habe noch einiges einzupacken und auch noch längst nicht alle Post geschrieben. Da bin ich aber inzwischen ein bisschen gelassener, als ich das vielleicht früher war. Und dann kommt es halt erst zu zwischen den Jahren oder im neuen Jahr an.
Aber Sie gehen dem Stress schon mal so ein bisschen aus dem Weg, den viele haben, indem sie übers Jahr schon daran denken, dass dann plötzlich irgendwann wieder Weihnachten sein wird. Das ist ja vielleicht auch eine Vermeidungsstrategie, weil die Entscheidung über das Geschenk möglicherweise so schwierig ist. Da zieht man es, solange es irgendwie geht. Und dann kommt eben zum Schluss, in diesem Jahr ja nicht, dieser Innenstadtstress auf, wo alle Leute sich in die Kaufhäuser stürzen. Also wir haben Angst davor.
Nein, mein Impetus ist eigentlich eher zu sagen, wie viel Vergnügen das bereitet. Und zwar nicht nur dem, der beschenkt wird, sondern dem, der schenkt. Ich finde, das ist so toll. Also das ist wirklich so das urmenschliche Jäger- und Sammlersein, dass man versucht, was zu finden, was genau zu dem anderen passt, beziehungsweise dieses Glück, was zu finden, was dem anderen Spaß macht. Also ich plädiere sehr dafür, den Spaß daran zu sehen und wieder zu entdecken, auch am Einpacken.
Aber die Grundschwierigkeit ist wahrscheinlich, dass, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben, Schenken auch eine Art von Sprache ist und wir da offensichtlich nicht immer ganz zusammenfinden. Aktuelles Beispiel, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der auch Stadtrat in Passau ist, der hat den dortigen Klinikmitarbeitern gerade Plätzchen geschenkt, um ihnen zu danken für ihre Arbeit. Heute wurde jetzt bekannt, die haben sie zurückgeschickt. Das sei Symbolpolitik und das helfe ihnen gar nichts. Also Schenken birgt das Risiko, missverstanden zu werden.
Also in dem Fall würde ich sagen, er hat da selber was missverstanden, ne? Also Schenken ist immer was Zusätzliches. Es ist kein Ersatz für die eigentliche Entlohnung. Also zum Beispiel Trinkgeld im Restaurant ist ja auch immer was Zusätzliches. Und genauso ist es im Krankenhaus. Also das mit dem Klatschen zum Beispiel im ersten Lockdown, das war total, das kam von Herzen und das meinten die Leute auch so. Aber es ist kein Ersatz für gute Entlohnung und anständige Arbeitsbedingungen. Also da kann man als Minister, als Politiker nicht mit Plätzchen kommen, so schön die sonst sind.
Sie erzählen ja auch nochmal die Geschichte des wissenschaftlichen Verstehens vom Schenken. Das anfing mit einem französischen Soziologen, nämlich Marcel Mauss. Ein Essay aus den 20er Jahren ist das, auf Deutsch mit dem Titel Die Gabe erschienen. Darin geht es um archaische Gesellschaften und die soziale Funktion von Geschenken darin, also der Regulation sozusagen des Miteinanders. Die Bedeutung von Bindungen spielt da eine ganz große Rolle. Und in vielen Gesellschaften, in manchen jedenfalls, war es offensichtlich so, dass man sich gegenseitig überschüttet hat mit Gaben, um die eigene Bedeutung hervorzukehren. Das ist ja möglicherweise auch noch ein Aspekt heutigen Schenkens, ein aggressiver Aspekt, muss man sagen, der aber unter Christbäumen heutzutage immer noch verbreitet ist, oder?
Ja, es gibt so diesen Wettkampf, also wer hat mehr, wer bekommt mehr. Also Weihnachten ist schon gefährlich, weil da der Vergleich auch da ist. Aber das richtige Maß zu finden, ist Teil des richtigen Schenkens oder des guten Schenkens.
Das Schwierige daran ist wahrscheinlich die Tatsache, dass das Schenken sozusagen ein urmenschlicher Akt ist, also ein Akt der Gesellschaft, der Verständigung auch mit den Menschen in der Umgebung, in der unmittelbaren, und man eigentlich ohne Austausch als Mensch ja sowieso nicht zurechtkommt. Also im Schenken ist da eine Menge enthalten, das unseren Alltag auch prägt, denn man soll ja möglichst nicht Dinge schenken, die man im Laden kauft. Das ist auch der Anspruch, der heute mit dem Schenken oft verbunden wird. Es muss dann auch noch umweltfreundlich sein und nachhaltig und am besten irgendwie sozial. Also die Komplikationen werden eher mehr beim Schenken.
Das stimmt in der Tat. Da muss man ein bisschen drauf achten, wer überhaupt kein Geschenkpapier haben will. Da kann man dann aber Zeitungspapier nehmen. Aber auch da ist es wieder so, man muss sich Mühe geben dabei. Also man kann jetzt nicht irgendeine Zeitungsseite nehmen, sondern es muss schon eine sein mit einem schönen Bild drauf, ne? Man kann Zeit schenken, die man mit jemand anderem verbringt. Man kann einen Service schenken. Ich zum Beispiel bin handwerklich total unbegabt. Und wenn mir mein Neffe was repariert, dann ist das für mich das größte Geschenk.
Das ist vielleicht ja ein Trend, der jetzt durch Corona nochmal verstärkt wurde. Eine Zeit, in der wir alle irgendwie mehr aufeinander angewiesen waren als in der Vergangenheit. Haben Sie das Gefühl, dass wir da großzügiger geworden sind durch die Krise?
Also im ersten Lockdown auf jeden Fall. Also das war so erstaunlich, was die Leute alles gemacht haben. Also angefangen, dass Nachbarn zu älteren Nachbarn gegangen sind und angeboten haben, dass sie für die einkaufen gehen. Das war sofort da. Das hat nicht irgendjemand denen sagen müssen oder so, sondern das kam sofort. Oder das berühmte Kuchenbacken. Also die Hefe war ja überall ausverkauft, das Mehl im Zweifelsfalle auch. Alle haben gebacken, Brot und Kuchen, und haben auch das geteilt. Und ich habe eine Geschichte gelesen von einer Lehrerin, die nicht in Urlaub fahren konnte und die dann einer Buchhändlerin die Monatsmiete bezahlt hat. Also so spontane Gesten, so Überraschungen, auch Leute, die in Quarantäne bleiben mussten, die dann was vor die Tür gelegt kriegten, das war enorm. Also jetzt ist die Anspannung natürlich größer, aber ich finde es total wichtig, dass man sich daran erinnert, dass das möglich war und dass das so spontan kam. Und die Spontanität ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen beim Schenken in den letzten Jahren. Aber das ist ganz großartig, ne? Bei Umfragen vor Weihnachten heißt es meistens, die Leute schenken Geld und Gutscheine. Und oft hat es auch was tatsächlich mit Angst, die Sie vorhin erwähnt haben, zu tun, dass sie Angst haben, was Falsches zu schenken. Und es gehört natürlich immer ein gewisses Risiko dazu, wenn man schenkt. Aber es lohnt die Mühe, würde ich sagen, sich was auszudenken.
Die Kunst der Großzügigkeit, Geschichten einer leidenschaftlichen Schenkerin, heißt das Buch von Susanne Kippenberger. Jeden Tag ein Geschenk, die Kulturnachrichten. Susanne Lurwig hat sie heute. Sie beginnen allerdings mit Vandalismus.
Und zwar mit jenem in Museen, der sei zwar schlimm, aber dennoch möchte Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, nicht, dass die Kontrollen drastisch verschärft werden und auch keine Sicherheitschecks wie am Flughafen. Museen, so Partzinger, sollen offene Räume bleiben. Allerdings sieht er die Museen auch bedroht. Einmal durch die kürzlich bekannt gewordenen Ölschmierereien, die vor allem archäologische Objekte betrafen. Wir haben bei Kultur heute ausführlich und als Erste gemeinsam mit der Zeit darüber berichtet. Aber auch durch Raub, beispielsweise den einer Goldmünze in Berlin, sowie der Diebstahl von Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Das empfindet Partzinger als bedrohlich. Da habe man aber nachgerüstet. Doch der Vandalismus, der Zeuge von fehlendem Respekt der Kultur gegenüber. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat am Ende des Jahres offensichtlich noch Geld in ihrer Schatulle. Gestern gab es einige Millionen für die Kultur in den vom Strukturwandel betroffenen Braunkohleregionen und heute gibt es Geld für die 103 Träger des Deutschen Verlagspreises. Die Buchverlage erhalten vom Bund eine Sonderprämie von 5.000 Euro. Gerade kleinere und unabhängige Verlage würden Talente abseits des Mainstreams fördern und somit auch ein gewisses unternehmerisches Risiko eingehen. Deshalb sind die von den Folgen der Corona-Pandemie besonders hart getroffen, so Grütters. Die Filmbranche ist ebenfalls hart durch Corona gebeutelt. Aber es gibt auch gute Nachrichten. So hat das Studio Babelsberg verkündet, es komme ziemlich entspannt durch die Krise. Sogar die Auftragsbücher fürs kommende Jahr seien bereits jetzt schon gefüllt. So stehe man in Verhandlung mit den Serienmachern von Dark für ein Nachfolgeprojekt. Und dieses Jahr wurde in Babelsberg mit Matrix und Uncharted gleich an zwei Großproduktionen gearbeitet. Also kann man sagen, trotz Corona mehr Gewinn als 2019. Gibt's ja auch mal. Auch Christian Thielemann dürfte sich relativ entspannt zurücklehnen, denn die Bayreuther Festspiele, die wollen ihren bisherigen Musikdirektor weiter an sich binden. Wie, das ist allerdings noch ziemlich unklar. Nur so viel ist bislang bekannt. Die Bayreuther Festspiele beabsichtigen, einen neuen Vertrag mit Christian Thielemann abzuschließen. So heißt es. Thielemann ist ja einer der größten Dirigenten unserer Zeit, aber auch einer der umstrittensten. Sein Vertrag in Bayreuth läuft Ende des Jahres aus, aber er muss sich keine Sorgen machen, arbeitslos zu sein, denn er wird definitiv weiterhin die Sächsische Staatskapelle in Dresden leiten. Morgen ist endlich Heiligabend und deshalb hier noch eine frohe Botschaft. Morgen wird der Chor von Notre Dame auf der Baustelle ein Weihnachtskonzert geben. 20 Sängerinnen und Sänger werden zusammen mit zwei Solisten und einem Organisten auftreten. Das Ganze unter strengen Corona-Auflagen und ohne Publikum. Im Laufe der Woche wurde dafür allerdings schon geprobt und hier bei uns gibt es jetzt einen ganz kleinen Vorgeschmack. Ja, und mit diesen besinnlichen Klängen, da enden sie die Kulturmeldung für heute.
Vielen Dank, Susanne Lurwig. Nach den Nachrichten im Deutschlandfunk die Informationen am Abend, darin die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien und die Corona-Lage vor Weihnachten. Ihnen schöne Feiertage. Im Studio bei Kultur heute war Jörg Biesler.